Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anruf, eurem Handball-Talk auf Sport1. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und ja, nachdem wir jetzt am Donnerstag die neue Ausgabe bekommen haben zum Thema DHB-Pokal Final Four, wollen wir natürlich heute sportlich draufschauen, auf die Liga natürlich draufschauen. Wie sieht's aus? Es ist weiterhin extrem spannend und da wollen wir natürlich mal ein bisschen wieder die Lupe dann nehmen und uns mal mit den aktuellsten Entwicklungen, aktuellsten News mit beschäftigen. Und da begrüße ich ganz herzlich meinen sehr, sehr geschätzten Kollegen aus der DB, Robin Bulis. Hallo Robin.
Hallo Sebastian. Ich hab Bock. Wieder Spannung im Meisterschaftskampf, spannende Ergebnisse, die wir da gesehen haben und natürlich ein spannendes, weil titelt verteilendes Wochenende vor uns liegt.
Ja, so sieht's aus. Also es wird auf jeden Fall nicht langweilig in dieser Liga. Ich glaube, das kann man auch, glaube ich, ganz gut beschreiben. Man kann es ja auch, hat's auch in den letzten Tagen ja wieder gesehen, dass in dieser Liga eins klar ist, es ist nichts klar. Also ich denke, wenn wir uns da die Ergebnisse anschauen, wieder lassen wir zum Beispiel einen Blick werfen nach Berlin. Die Unentschieden daheim spielen gegen den HCL lang 31-31. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Also, dass die Berliner da Punkte liegen lassen gegen den vermeintlich leichten Gegner, Robin, kann doch mal ein bisschen wehtun, ne? Irgendwie will da oben gerade so keiner richtig.
Ja, absolut. Also, das ist das Letzte, was ich erwartet hatte. Dass die Füchse in Erlangen einen Punkt liegen lassen und Erlangen ausgerechnet dort, ja, vielleicht die Initialzündung im Abstiegskampf zündet und so ein bisschen Zünglein an der Waage spielt. Das wundert mich doch sehr, ne? Damit die Füchse wieder punktgleich mit Melsungen und grüßen trotzdem noch von der Tabellenspitze, muss man sagen. Aber da war irgendwie ja Sand im Getriebe, würde ich sagen. Da lief nicht viel rund. Selbst wenn Gitzel, Lichtlein, Andersson, Strilek alles mit 7 Toren so, ne? Also es ist jetzt nicht so, ich würde jetzt nicht sagen, Totalausfall und deswegen irgendwie den Punkt nicht geholt, sondern ich finde, Erlangen hat da einen krassen Kampf geboten, muss man auch sagen. Ne? 31 Tore, ich weiß nicht, Erlangen ist eher für weniger Kost bekannt. Und dann gegen die Füchse so mitzuhalten, starke Leistung. Hätte ich niemals erwartet einfach.
Nee, ich glaube, damit haben selbst die kühnsten Optimisten in Erlangen nicht gerechnet, würde ich jetzt mal mit sagen, dass das so funktioniert. Aber ich meine, hey, daheim haben die einen Punkt gegen Hannover geholt, na, jetzt einen Punkt gegen Berlin. Also so ein bisschen zu einem Favoritenschreck, zumindest daheim werden sie. Ne, Donnerstagabend, wir sitzen gerade, heute gab es eine deutliche Packung in Magdeburg. Ja. Mit 30-19. Das zeigt halt auch einfach, dass das Gebilde einfach da doch noch sehr, sehr wackelig ist. Und ich finde einfach, das ist eine Mannschaft irgendwie, die über Kampf kommt und so. Aber wenn du denen mit ein bisschen Tempo kommst, da tun die sich echt richtig schwer. Also das habe ich auch heute wieder gesehen. Klar, die haben jetzt kaum Thermogenschüsse zugelassen. Aber wenn du mit Tempo um 1 gegen 1 gehst, dann verlieren die ganz, ganz schnell die Übersicht in der Abwehr.
Ja, absolut. Es wird total spannend, gerade das zu beobachten. Ich denke, dass der THW Kiel da genau einen Blick drauf geworfen hat, sich auch das Spiel nochmal anguckt, weil gerade dieses schnelle 1 gegen 1, Schipagotu, Johansson, Madsen, das können die natürlich auch sehr, sehr gut spielen. Und der nächste Gegner der Füchse nach diesem Final Four Wochenende, das jetzt vor uns liegt, ist ja der THW Kiel. Da müssen die Füchse Berlin nach Kiel. Klar. Kiel spielt das Final Four, ne? Das steckt denen dann in den Knochen, diese beiden Spiele. Die Füchse können sich ausruhen. Das ist vielleicht von Vorteil, aber da wird auch nochmal, boah, das wird spannend, ey. Ob die Füchse sich da, sag ich mal, dann von diesem Rückschlag erholen können. Weil ich glaube, auch wenn es ein Punkt am Ende war, wirkt es wie eine Niederlage, glaube ich, ja. im Meisterschaftskampf für die Füchse, weil die 2 Punkte gegen Erlangen schon, glaube ich, ganz klar eingeplant waren.
Ja, absolut, definitiv. Also ich glaube, das war auf jeden Fall so. Aber ich meine, es sind ja nicht die Einzigen, die sich einen Ausrutscher erlaubt haben. Das müssen wir auch nicht vergessen. Ne? Also wenn wir drauf schauen, zum Beispiel Hannover-Burgdorf verliert daheim gegen eigentlich die schlechteste Auswärtsmannschaft der gefühlten letzten 2 Jahre. Frisch auf Göppingen. Erster Auswärtssieg, ich glaube, seit 17 Monaten oder so. Und das natürlich zur denkbar ungünstigen Zeit. Das war auch ein Spiel, wo die irgendwie gar nicht zurückgekommen sind. Und normalerweise kennen wir es, denn die haben echt nicht gute Heimspiele auch zuletzt gehabt. Aber sie haben sich immer irgendwie gerettet. Und diesmal haben sie halt nicht diesen Turnaround geschafft, haben nicht mehr retten können. Und ich finde, da müssen wir schon noch ein bisschen drüber reden, dass klar, natürlich die Mannschaft denkt vielleicht auch ein bisschen viel nach, dass man so lange oben mit dabei ist, sorgt natürlich auch ein bisschen für ein anderes Anspruchsdenken. Aber Gegen ein Team unten aus dem Tabellendrittel erwarte ich dann schon ein bisschen mehr als 36 Gegentore.
Ja, total. Also da lief in der zweiten Halbzeit lief da ganz wenig zusammen. Ne? Also die gehen ja mit 2 Toren Rückstand in die Halbzeit, kämpfen sich dann ran und gleichen nach, glaube ich, 3 Minuten in der zweiten Halbzeit, gleichen sie das erste Mal aus, beziehungsweise nach 2,5 gestalten das Spiel dann relativ lange offen, die ersten 10, 15 Minuten, aber dann geht es ihnen aus der Hand. Also dann habe ich das Gefühl, geht den Recken dann auch irgendwann mal die Luft auf, aus diese Aufholjagden immer und immer wieder zu zünden, die immer und immer wieder zu starten. Und diese Nachlässigkeit doch immer mal wieder auch in Rückstand zu geraten und den auf 5, 6 Tore anwachsen zu lassen, ist ihnen jetzt mal um die Ohren geflogen, ne? Weil Göppingen zog dann Mitte der zweiten Halbzeit, zogen die dann mehr und mehr weg auf teilweise bis zu 8 Tore und dann blieb es halt bei dieser 6-Tore-Niederlage. Jetzt muss man auch natürlich dazu sagen, die Torhüter bei Hannover haben im Vergleich zu den letzten Spielen, ne, da hat Joel Bierlehm eigentlich immer echt gut gehalten oder sich mit Simon Gade, sage ich mal, abgewechselt und einer von den beiden war immer in guter Form. Jetzt mit 10 Paraden insgesamt war es ein bisschen zu wenig. Ne? Die Gegentorzahl spricht für sich, was eine schlechte Torhüterleistung zeigt, sage ich mal. Aber auch der Innenblock war natürlich irgendwie bei weitem nicht so fresh und nicht so bestimmt wie sonst. Und ja, zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt für Hannover natürlich auch. Und ähnlich wie die Füchse, wie ich es gerade bei den Füchsen gesagt habe, ich glaube nicht, dass Hannover damit gerechnet hätte, ja, gegen Göppingen ausgerechnet, dann hier 2 Punkte zu lassen. Ja.
So. Also das war auch da wirklich sehr, sehr überraschend. Ich fand Mario Steinhauer in diesem Spiel wirklich, glaube ich, so der einzige Normalform, beziehungsweise nicht Normalform, in Monsterform, 16 Paraden, 16 Tore bei 30 ja. Toren.
Über 50% der Hütten gemacht.
Ja, ich weiß nicht, hat sich, glaube ich, vor kurzem mal dies gesehen gehabt, da hat einer gesagt, warum nominieren wir eigentlich Marius Steinhauser mal für die Nationalmannschaft?
Ja. Der spielt seit seinem Wechsel nach Hannover der ist ja aus Flensburg nach Hannover gegangen. Boah, er spielt schon richtig, richtig gut, ne? Ich hatte den die letzten 2 Saisons auch hier in dem Start 7 Fantasy-Ding. Der hat Punkte ohne Ende geliefert und ist einer, der dir ohne Probleme immer seine 200 bis 230 Tore pro Saison wirft, seitdem der nach Hannover wiedergegangen ist.
Und wenn ich mich nicht so täusche, ist er sogar derjenige mit dem besten HPI auf seiner Position sogar. Mit 78, genau. Also von daher auch ein Zeichen, dass sich da jemand empfiehlt für die Nationalmannschaft. Klar, natürlich müssen wir mal schauen, ne? Wie das da weitergeht. Man hat ja mit Lukas Serb und Timo Kastning 2, aber wenn Steinhäuser so weiter wirft und trifft, dann glaube ich, wird es irgendwann für den Bundestrainer immer schwieriger, an ihm vorbeizukommen, ne? Weil das muss man einfach so sagen, wenn man so auf dem Top-Level derart performt, ist das schon ja so ein Thema, wo man sagen muss, da wird irgendwann mal jemand da hingehen und sagen, hey, ich möchte jetzt gerne mal in die Nationalmannschaft reinkommen und bin mal gespannt, ob der Bundestrainer dann irgendwann auch diesen Worten, die es ja mit Sicherheit auch noch mehr geben wird, wenn er weiter so performt, wird dann auch irgendwann Rechnung tragen, wird ihn vielleicht nominiert, muss man mal gucken, vielleicht ja mal so für so ein Testspiel mal zu schauen, was er kann, aber das wird man mal sehen, was der Bundestrainer da denkt, denn die Rechtsaußenposition ist ja bei ihm so ein bisschen, ja, ich sag's mal so, da wird man gerne mit einem mitgefahren, anstatt mit 2 vernünftigen Rechtsaußen.
Ja, absolut. Nur die Sache ist natürlich auch die, ne? Mario Steinhauser ist jetzt auch, ne, leider wie viele deutsche Außenspieler, muss ich leider sagen, jetzt nicht das absolute Abwehrass. Und das ist Alfred Gislason ja schon auch immer ein bisschen wichtig. Und Mario Steinhauser dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Der Jüngste ist er auch nicht mehr. Nee.
32.
Das würde so ein bisschen gegen diesen Trend gehen, den Alfred Gislason ja schon auch in der Nationalmannschaft versucht durchzusetzen und den ich ehrlich gesagt auch befürworte, muss ich sagen.
Klar. Ja, wie gesagt, ich meine, wenn du mal einen Notfall hast auf der Position, ich glaube, so einen Steinhauser könnte man da auf jeden Fall immer petto haben, glaube ich mal. Also
absolut.
So viele junge Spieler auf der Position drängen sich jetzt hinter den Zerb und Kastning jetzt nicht unbedingt auf, dass ich da sagen muss, da muss jemand unbedingt mitgenommen werden.
Definitiv, definitiv.
Genau. Lass uns nochmal zu seinem alten Team gehen. SG Flensburg-Handewitt. Ja, daheim gegen Eisenach. Ich hatte das Spiel so ein bisschen teilweise verfolgt. 39-39. Die SG auch lässt Punkte liegen im Meisterschaftskampf. Wie Miki gesagt, Minze sind wir so schon raus. Jetzt sind 6 Punkte Rückstand. Nach so einem Spiel, denke ich, haben wir in der die Flensburger. Das Einzige, worauf du dich halt verlassen kannst, ist, dass du dich halt auf nichts verlassen kannst bei ihnen.
Ja, die Flensburger haben jetzt innerhalb von, was waren es dann, ne? Die haben am 29. gespielt, jetzt am 7., also die haben jetzt innerhalb von einer Woche, haben sie sämtliche Chancen dann doch noch auf den Titel, beziehungsweise nochmal ins Meisterschaftsrennen einzusteigen, vielleicht sogar auf die Champions-League-Plätze, würde ich behaupten, ja. Verspielt, ne? Erst diese krasse Niederlage in Lemgo, also mit 5 Toren dann in Lemgo verloren.
Das sah aber vielleicht deutlicher aus teilweise, oder, ne?
Ja, das sah deutlicher aus teilweise. Also da war ich natürlich positiv überrascht mit Lemgoer Lokalkolorit. Aber war auch erstaunt, was die Flensburger da geboten haben. Ja, und dann gegen Eisenach, das war ja... wir haben ja kurzzeitig während des Spiels geschrieben, beziehungsweise kurz danach, das war ja nur wild. Also die Torhüter haben ja gefühlt nicht stattgefunden und verteidigt wurde ja erst recht nicht.
Ja. Das ist eigentlich das Fatale, weil ich gerade die Flensburger, wenn sie zumindest was in diesem Jahr sind, sind sie eigentlich heimstark, auswählen sie gerne Punkte liegen, aber dann so ein Auftritt daheim, so ohne Gegenwehr gegen die SG, gegen den Eisenach, weiß nicht. Also das war mir dann noch ein bisschen sehr wichtig. Da erwarte ich viel mehr von so einer Mannschaft mit so einer Qualität. Und gerade natürlich auch vor dem Hintergrund, dass kurz zuvor die Vertragsverlängerung von Simon Püttlich bekannt gegeben wurde bis 2030. Da hätte ich mir von seinen Teamkollegen ein bisschen mehr erwartet. Denn so ist es ein Sonntag gewesen, den man, glaube ich, schnell wieder vergessen lassen möchte. Auch wenn man personaltechnisch einen ganz, ganz wichtigen Schritt getan hat. Weil Püttlich zu halten, ist für diese SG-Mannschaft sehr, sehr wichtig und sehr, sehr elementar gewesen.
Ja, das ist nach vielen zuletzt komischen oder ja schwierigen Personalentscheidungen, ne? Auch mit der Entlassung von Nikolai Krikau dann und ist das doch mal wieder eine positive Nachricht, muss man sagen.
Ja, absolut. Weil wie gesagt, ich meine, der wurde auch schon gehandelt anderswo und deswegen ist das für die SG sehr, sehr wichtig gewesen, dass sie ihn zumindest halten können einfach, ja. Und bis 2030 ist ja auch ein Statement.
Ja. Absolut, absolut.
Damit kann man dann jetzt gucken, dass man da sich ein Team zusammenstellt, mit dem man dann wirklich dann mal richtig wieder ganz oben angreifen kann. Ich dann mit dem aktuellen Team, so müssen wir ehrlich einfach sein, es ist einfach nicht ausgewogen und das ist einfach keine klare Handschrift erkennbar.
Ja, ich bin generell gespannt, wie die Kaderplanung, Entwicklung in den nächsten ein, zwei Jahren, speziell bei Kiel, speziell bei Flensburg, aber auch bei Kiel, deswegen Kiel natürlich auch, wie es bei den beiden Größen da im Norden weitergeht, weil ich glaube, dass sie die finanziellen Mittel und die Strahlkraft haben, um wieder richtig, richtig gute Spieler auch zu ziehen. Und unter dem Gesichtspunkt, dass aber jetzt natürlich auch Melsungen, Berlin, Hannover, Magdeburg da oben mitspielen, Kiel und Flensburg wieder aufrüsten. Ich verspreche mir daraus oder davon, dass der Meisterschaftskampf nicht nur in dieser Saison spannend ist, sondern dass wir das auf die nächsten Jahre so haben werden. Und das würde mich natürlich total freuen, sage ich mal, ja, wenn wir das jetzt häufiger haben.
Ja, definitiv, definitiv. Dann will ich einfach mal eine kurze Pause und reden dann gleich noch ein bisschen weiter. Gibt ja noch genug weitere Themen, die wir sprechen müssen auf jeden Fall noch. Für dich, deswegen gibt es gleich mehr hier bei Anruf Handball Talk auf Sport 1. Ja, wir sind wieder zurück und wollen natürlich dann auch den Blick werfen, auch noch auf die anderen Mannschaften. Du hast ja schon noch die 2, 3 erwähnt, über die wir nicht geredet haben. SC Magdeburg, wir hatten es gerade schon, 2 wichtige Siege jetzt im Nachholspiel gegen Erlangen, was sie gewonnen haben, klar mit 30-19, in der Woche oder am Sonntag zuvor knapp im Derby gewonnen gegen Leipzig mit 31-30, das war deutlich spannender. Aber man muss halt sagen, Robin, was halt die Magdeburger im Vergleich zu anderen Teams obendrin halt schaffen, sie sind halt konsequent gegen die kleineren Mannschaften, gegen die Spiele, die sie gewinnen müssen, gewinnen sie. Die lassen halt die Punkte gegen die Top-Teams halt liegen. Das ist halt ein bisschen schade. Das natürlich zeigt natürlich die Qualität, die natürlich die anderen Teams haben, aber ihre Pflichtaufgaben kriegen sie immer erledigt.
Ja, die spielen sie gut runter, das muss man sagen. Ne? Auch jetzt gerade in der Crunch-Time im Derby in Leipzig. Das ist ja schon, also auch wenn Leipzig jetzt irgendwo in den Niederungen der Tabelle rumdümpelt, irgendwie, ich weiß nicht, 12., 13. oder so sind sie im Moment, das ist ein Spitzenspiel, ne? trotz dieser Tabellensituation, weil Leipzig ist nie so motiviert, wie wenn sie zu Hause gegen Magdeburg spielen. Das ist einfach so. Und das, da müssen wir nur mal auf die letzten Jahre gucken, wer in Leipzig alles gestolpert ist. Ne? Da meine ich, letzte Saison war Leipzig echt ein Zünglein an der Waage im Meisterschaftskampf. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Und jetzt war es wieder super eng und extrem ausgeglichen, sag ich mal, das Spiel. Das dann wirklich erst irgendwie in den letzten Minuten entschieden wurde und Magdeburg hat sich halt einfach super abgezockt durchgesetzt. Saustarkes Spiel von Matthias Musche einfach, muss man sagen. Ne? Mhm. Mit ich glaube, 11 oder 12 Tore hat er gemacht. Ja, 12 hat er gemacht, genau. Und das ist stark. Ne? Die darfst du meiner Meinung nach, und das habe ich auch schon vor 3-4 Wochen gesagt, die darfst du nicht abschreiben. Die ziehen sich diese Punkte in diesen Nachholspielen, holen die sich die und die können Crunch-Time und heiße Phase der Saison im Vergleich, sage ich mal, zu Melsungen und Hannover, weil Magdeburg hat es bewiesen und Berlin hat es auch noch nicht so ganz bewiesen. Ja, aber Magdeburg hat es schon in die letzten 2-3 Jahre bewiesen. Ja, und da sehe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, irgendwie sehe ich Magdeburg da ganz vorne.
Ja, wenn du noch aufs Programm schaust, ne, also jetzt von den restlichen Spielen, ne, wir haben noch die Spiele daheim gegen die Rhein-Neckar-Löwen jetzt in einer Woche, dann müssen sie daheim noch gegen Hannover-Burgdorf spielen. Klar, natürlich kein einfaches Spiel gegen Eisenach, das darf man auch nicht außer Acht lassen, aber ansonsten ist dann halt nur noch am 4. Juni gegen die SG Flensburg-Handewitt und das sind auch die einzigen 2-3 Spiele, die da echt gefährlich werden können. Ansonsten können die da, wenn die das so weitermachen, da echt wirklich durchmarschieren und da wirklich echt Druck machen. Klar, natürlich muss man natürlich ein bisschen schauen, wie es auch verletzungstechnisch ist, weil es ja schon noch ein bisschen, der eine oder andere ein bisschen angeschlagen ist, also zum Beispiel Porten hat jetzt nicht gespielt und auch ein Zehner hat jetzt nicht gespielt gehabt am Donnerstagabend, aber ich meine, der Kader ist ja trotzdem so gut besetzt, Magnusson ist wieder topfit und man muss einfach sagen, Sergio Hernandez spielt einfach eine überragende Saison, muss man einfach so sagen. Boah,
ja, mir hat wieder richtig gut gefallen. Absolut. Ist auch einfach ein Stärkenmann, ne? Fliegt immer so ein bisschen unter dem Radar, wenn wir über Top-Torhüter reden in der HBL, finde ich. Aber liefert ohne Ende. Und auch, ne, denk doch mal an die Champions League zurück, ja, zum Beispiel in den letzten Jahren, ne? Da war er auch ein gigantischer Faktor einfach für Magdeburg.
Ja, genau. Steht aktuell bei einer Quote von 30,94%, 194 Paraden. Da hast du nicht vergessen, er hat noch ein paar Spiele weniger als jetzt Kollegen, dann die dann vor ihm stehen, in Mio Saljev beispielsweise oder in Mösteln, Kuzmanovic. Also von daher, ja, ganz, ganz wichtiger Faktor für die SCM. Das ist ganz, ganz wichtig, dass er da so performen kann, diese Team so wirklich auch noch im Spiel halten können. Und dann merkt man einfach, dass die Magdeburger, die gehen einfach nicht weg. Die sind immer irgendwie da. Die sind natürlich klar ein bisschen hinten dran, weil noch das eine oder andere Nachholspiel haben, sind jetzt aktuell ja 3 Spiele zurück. Und deswegen vergisst man die gerne mal so ein bisschen, weil sie halt ja nicht ganz, ganz oben an Tabellenspitzen stehen. Aber hey, die sind echt in einer sehr, sehr guten Form. Die spielen auch in der Champions League, spielen ja auch wirklich echt gut unterwegs. Also ja, die schicken sich wieder an, den einen oder anderen Titel vielleicht so. Mal gucken, ob sowas am Ende reichen wird. Aber wie gesagt, don't count them out.
Niemals. Ja, absolut, ey. Vor allen Dingen, ich werfe auch gerne immer noch einen Blick auf die Champions League, wo sie sich meiner Meinung nach auch echt stark präsentiert haben, muss man sagen.
Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Ja, und lass uns noch zum letzten Titelkandidaten ganz oben sprechen. MT Melsungen sind ja Zweiter aktuell, haben ihr Spiel zumindest gewinnen können, als eines der einzigen Teams gefühlt, die am Wochenende gespielt haben, dass sie ihre Aufgaben haben erledigen können, mit zwar nur knapp in Bietigheim mit 28-32, aber sie haben sich nach dieser schwierigen, ich erinnere mich noch, als wir gesprochen haben mit Ignatov, nach diesem deutlichen Klatsche in Hamburg, haben sie sich gefangen, aufgerappelt, in der European League weitergekommen, jetzt hier den Sieg eingefahren. Also die MT ist wieder, ja, auf dem richtigen Weg und jetzt können sie natürlich dann im DRB-Pokal überzeugen.
Ja, absolut. Also sich total Selbstvertrauen geholt nach dieser, ja, vollkommen unerwarteten Niederlage in Hamburg, haben sie natürlich erstmal relativ eindrücklich meiner Meinung nach die Kieler daher gespielt, ja, und bei 22 Toren gehalten. Das musst du auch erstmal machen, meiner Meinung nach. Und dann in Bietigheim, ne? Bietigheim hat aber auch, würde ich mal behaupten, volle Möhre inzwischen auf Abstiegskampf gestellt in der heißen Phase. Und da haben sie einen kühlen Kopf bewahrt, das Ding gedreht, wie du schon gesagt hast, in der Europa League, also diese Niederlage gegen Hamburg ist abgehakt und vergessen, wie Ignatov ja auch ganz klar gesagt hat, ne, dass sie dann sofort einen Strich dran machen, ja, und sowas versuchen gar nicht in den Kopf reinzulassen. Scheint gut geklappt zu haben, würde ich sagen. Ja, ist nicht selbstverständlich, ne? Weil wir haben Melsungen zu dieser Phase der Saison schon häufig genug an sowas dann auch scheitern sehen.
Das stimmt.
Und jetzt scheint es eben nicht der Fall zu sein, ne? Jetzt haben sie den Kopf aus der Schlinge gezogen, haben ein Ausrufezeichen gesetzt gegen Kiel, haben ein Ausrufezeichen gesetzt im Rückspiel der European League. Und können am Wochenende den ersten Titel der Saison holen. Und das würde nochmal krass Motivation natürlich auch im Meisterschaftskampf geben. Dementsprechend sind die wieder komplett im Flow. Wo wir vor 2 Wochen noch miteinander gesprochen haben und gedacht haben, oh, könnte die Saison gerade kippen.
Ja.
So, das ist halt das Geile am Handball, ne? Und dieser Schnelllebigkeit, dieser vielen Spiele und diesem Sport, der ja, wo, und natürlich auch das Geile an der Handball-Bundesliga, an der deutschen Handball-Bundesliga, dass da einfach alles passieren kann.
Es ist so, also es ist wirklich einfach so, diese Liga ist einfach mit Abstand die beste in Europa im Handball. Vielleicht sogar, wenn wir sportartübergreifend sind, vielleicht sogar eine der packendsten Liga überhaupt über alle Sportarten.
Ja, genau das meine ich nämlich. Es geht mir ja gar nicht, also über die Qualität, da will ich gar nicht irgendwie jetzt ein Fass aufmachen, sondern es geht mir eben um dieses Spannende, um dieses, ich schalte ein. Ich schalte doch nicht jeden Spieltag ein, wenn ich in Frankreich Handball gucke oder wenn ich in Polen oder in Ungarn Handball gucke. Da schalte ich doch nicht jeden Spieltag ein, weil das ist doch berechenbar. Und dieses Unberechenbare, das ist doch das, was hier so geil ist. Ja. Und wie schnell sich das Blatt wenden kann. Und deswegen meinte ich auch, ich fände es cool, wenn wir jetzt die nächsten Jahre immer mal wieder einen Meisterschaftskampf kriegen, wo 5, 6 Mannschaften mitmischen.
Ja, definitiv. Also wenn ich da jetzt sehe, Barcelona, glaube ich, hat jetzt dieses oder letztes Wochenende zum ersten Mal seit 7 Jahren daheim verloren.
Ja, komm, ey.
Sorry, das sagt alles über die spanische Liga einfach aus. Das ist
ja
einfach
total. Absolut, absolut. Und ich finde es dann einfach auch schade, wenn ich das, ne, da brauchen wir, das Fass brauchen wir ehrlich gesagt eigentlich nicht aufmachen, aber ich finde es dann so frech, dass hier, weißt du, wir haben 2 Champions League Startplätze, das ist doch scheiße.
Also bei der Qualität sollten wir eigentlich über den dritten reden.
Ja. Ja. Naja.
Naja, das ist ja noch ein anderes
Thema. Anderes Thema, vielleicht machen wir mal eine eigene Folge zu.
Ja, aber es ist ja so. Also wie gesagt, diese Qualität, diese Kompetitivität ist einfach unglaublich. Und ich meine, wir hatten ja mal überlegt, ja, ist der deutsche Handball verliert die Liga, wenn Topstars weggehen, ihre Attraktivität? Können wir einfach sagen, nein. Es wird einfach viel spannender und das ist einfach geil. Also wirklich, absolut. Das macht einfach richtig Bock. Die Trainer, die Coaches werden immer brisanter, haben immer coolere Ideen, wie sie den Sport anbringen können. Ich meine, jetzt habe ich ja selbst bei der Frauenhandball-Nationalmannschaft am Mittwoch den Kaufmann-Vierer-Rückraum gesehen. Ja, wie geil ist das einfach, bitte, dass einfach die Ideen, die hier entwickelt werden, wir jetzt einfach auch dann auf anderen Ebenen einfach zu sehen bekommen.
Ja, total. Das ist großartig. Also es macht einfach Bock und macht einfach mega Spaß, sich das anzugucken, ja, muss ich sagen.
Und deswegen glaube ich auch, gerade jetzt, wenn wir jetzt mit Blick dann auch den Blick wenden, dann Richtung DFB-Pokal-Final Four, das wird, glaube ich, ein richtig heißer Tanz werden. Also ich bin sehr gespannt, ob Baling wirklich Melsung ärgern kann, weil für mich hat Baling halt einfach gar nichts zu verlieren. Die können einfach befreit aufspielen. Theoretisch gesehen, wenn sie wollen, können auch die ganze Zeit Manndeckung spielen, wenn sie Bock dazu haben. Weil ganz ehrlich, wer rechnet ihnen überhaupt etwas zu, dass sie gegen Melsung gewinnen?
Ja, natürlich. Das ist das, was du gerade angesprochen hast, weißt du? 4er Rückraum, Manndeckung, 3-3, was weiß ich nicht, irgendwas total Eseliges. Eine Halbzeit komplett mit 7. Feldspieler im Angriff. Sowas, wo du nicht mal annähernd auf die Idee kommst auf Melsunger Seite, dass die so bekloppt sind, die Balinger, dass sie sowas machen.
Ja.
Und dann stehen die da und sind die ersten 5 bis 10 Minuten, da kannst du auch in den ersten 5 Minuten oder 10 Minuten 2 Auszeiten nehmen. Den Schock kriegst du nicht so einfach mal eben umgestellt oder so. Ja. Und wenn sie klug sind, überlegen sie sich 2 komplett bekloppte Sachen, damit nach der Auszeit, nach der ersten, wenn sich darauf eingestellt wird, direkt nochmal was anderes kommt. So. Und dann drehst du so ein Ding. Wenn sie da im 6-0 stehen, gebundene Spiel versuchen und ihre Auftakthandlungen versuchen, die sie in der Liga spielen und die im Videostudium von Melsungen von vorne bis hinten auseinandergenommen werden wurden, dann ganz ehrlich, sorry, aber dann reicht es nicht. Da sind wir uns ja einig. Da ist Melsung einfach aktuell und in dieser Saison zu gut, zu gefestigt und zu fit wieder, als dass Baling da nur über, oh, wir kämpfen jetzt ein bisschen mehr, was machen könnten. Da erwarte ich dann sowas Verrücktes, so einen taktischen Kniff einfach.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, gerade wenn wir jetzt überlegen, dass da jetzt, ne, natürlich Barling ist ja so ein Verein mit verrückten Fans. Ne? Wir erinnern uns an Rolf Brack, der ja diesen Verein geprägt hat mit den verschiedensten Abwehrvarianten. Und da kann ich mir schon auch vorstellen, dass der Matty Flor sich was einfallen lassen wird, vielleicht dann möglichst was Überraschendes einfach zu tun. Oder sei es einfach eine Manndeckung gegen Dainis Kristoppans. Einfach mal was zu versuchen. Um einfach wirklich die Melsung mal so ein bisschen aus dem Tritt rauszubekommen. Und dann gucken, was funktioniert. Denn, ich meine, wir haben es ja schon erlebt. Köln, Lanxess Arena, Underdog Stories. Wie viele haben wir schon gesehen in den letzten Jahren? Also, warum soll das nicht auch jetzt hier im DFB-Pokalfinale funktionieren?
Komplett, komplett. Also, ich bin gespannt, was sie sich überlegen, ob sie sich was überlegen und hoffe, dass sie sich was überlegen, weil allein das würde ja auch schon wieder für Action sorgen. Mhm.
Lass uns auf das erste Spiel zu sprechen kommen. Eine THW Kiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Zudem gibt es leider keine Stimmen oder keine Interviews. Da hat verschiedene Gründe, terminlich, produktionstechnisch. Dafür entschuldigen wir uns ganz, ganz herzlich, arbeiten an, dass es beim nächsten Mal wieder besser wird. Aber Robin, wenn wir uns das rein sportlich anschauen, ja, was können wir denn erwarten? Willst du ein Spiel auf Augenhöhe? Erwartest du das?
Ja, das erwarte ich voll und ganz. Die Aufnahme mit den Rhein-Neckar-Löwen, ich konnte mit Patrick Rötzki sprechen, dass sie nicht verfügbar und für euch Hörer und Hörerinnen nicht zur Verfügung steht, geht auf meine Kappe, aus technischer Natur, da entschuldige ich mich für, aber ich kann ja einfach mal ein bisschen wiedergeben, was ich mit Patrick Rötzki besprochen habe und Er sieht sich mit den Rhein-Neckar-Löwen schon auch gut vorbereitet, besonders unter dem Gesichtspunkt, wie er mir im Gespräch, das wir vor anderthalb Wochen geführt haben, jetzt haben wir es natürlich auch schon mitbekommen in der Liga, Sebastian Heimann und Ivan Martinovic sind rechtzeitig fit. Und das ist natürlich ein riesengroßer Faktor für die Rhein-Neckar-Löwen, meiner Meinung nach, weil das sind schon zwei extrem wichtige Säulen. Martinovic hat, finde ich, eine richtig, richtig gute Saison gespielt bisher bei den Rhein-Neckar-Löwen. Sebastian Heimann ist gerade auch in der Abwehr und auch immer mal wieder als dieser klassische Steineschmeißer im Angriff wichtig. Ne, den kannst du dann in der Crunch-Time da reinschmeißen, wenn du noch ins Zeitspiel gehst und musst abschließen, dann schießt er dir das Ding aus 10, 11 Metern auch mal rein. Martinovic ja genauso. Und das ist natürlich ein Faktor für Patrick Grötzki, wie er mir gesagt hat, der dann auch schon gut da reinspielt und wo sie natürlich happy sind, dass es mit da reinspielt. Und natürlich der Punkt und die Tatsache, dass der Kader, mit dem sie beisammen sind, Kader, Trainer, die haben das Ding gezogen schon, ne? Also größtenteils sind die alle noch beisammen. Und damals hat es den Rhein-Neckar-Löwen auch keiner zugetraut. In der letzten Saison von Sebastian Hinze, dass sie den Pokal gewinnen. Und da hat dann Patrick Grötzke darauf hingewiesen, dass das schon auch in den Köpfen ist. Ne? Und man sich das relativ schnell, dieses Gefühl, zu seinem Vorteil auch wieder abrufen kann. Und dementsprechend gehen die Rhein-Neckar-Löwen, glaube ich, mit vielleicht der breitesten Brust von allen vier Teams, würde ich sagen, in dieses Final Four.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich bin vor allen Dingen auch sehr gespannt in diesem Duell auf das Torhüter-Duell. Ne? David Späth auf der einen Seite, ja. Andi Wolf auf der anderen Seite. Junger Nationaltorhüter gegen den, gibt's ein Grand Dame ist es ja nicht, das würde ja für den nicht ganz passen, aber etwas gegen den alten Herrn, immer deutschen Handballtor, ist gar nicht böse gemeint oder respektierlich, sondern es ist ja einfach so, ne, einmal jung, einmal ein bisschen älter. Also das wird, glaube ich, eine ultra spannende Geschichte, beide in Köln, beide mit der Stimmung. Ich bin mal gespannt, wer es schafft, mehr das Publikum auf seine Seite zu ziehen, gerade bei den neutralen Zuschauern. Ich glaube, es wird richtig knallen. Also ich glaube, es wird, glaube ich, echt spannendes werden. Ich bin sehr, sehr gespannt, vor allem, wie der Rückkommen der Kieler funktioniert. Wenn der funktioniert, ich glaube, dann wird es echt schwer, für die Rhein-Neckar-Löwen zu bestehen gegen die Kieler. Aber wenn Johansson nicht reinkommt und so, wenn da einfach Bielik auch nicht in der Form ist, dann wird es, glaube ich, für die Kieler extrem schwer zu gewinnen. Ich meine, wir haben es schon gesehen, das erste Spiel der Saison hatten sie ja gegeneinander, da haben die Rhein-Neckar-Löwen gewonnen, das Duell jetzt im März, haben die Kieler für sich entscheiden können. Also von daher, da ist alles möglich, da kann das Spiel in alle Richtungen auspendeln.
Ja, absolut. Also wie gesagt, und ich glaube, dass dieser Faktor, den Patrick Rötzki angesprochen hat, dieses, wir gehen da mit einer breiten Brust rein und relativ vielen Jungs im Kader, die beim Sieg dabei waren, dass das schon ein Faktor sein kann. Was aber die aktuelle Form angeht, würde ich sagen, sind beide ähnlich unterwegs. Ne? Also die Rhein-Neckar-Löwen haben aus den letzten 5 Spielen 2 verloren und die Kieler genauso. Also das ist, keiner ist jetzt in so einem krassen Lauf gerade. Aber gut, das beim Pokal, Motivation ist eh bei beiden natürlich extra nochmal hoch so. Und auf Seiten der Kieler haben wir natürlich auch irgendwie mit Patrick Winczek jemanden, der jetzt sein Karriereende bekannt gegeben hat, ne, und nochmal die letzte Chance auf den Titel hat. Das ist natürlich, also brauchen wir nicht drüber reden. Für mich ist das spannend, also das etwas spannendere Halbfinale, gebe ich ganz offen zu.
Ja, ich bin mal gespannt, ne? Trägelträger 23 gegen Titelträger 22. Kieler war mit Sicherheit vor allem mal sich da wieder so diesen Titel holen, weil das ist ja auch gerade mit ihrem Anspruch, den sie ja haben, ne, Rekordmeister und so, ist das, glaube ich, auch schon für sie wichtig, dass sie dieses Ding für sich ziehen können. Ob es wirklich reicht, werden wir mal abwarten. Ich bin natürlich sehr, sehr gespannt. Ich glaube, es kann wirklich in alle Richtungen gehen. Aber Robin, ich würde gerne trotzdem jetzt von dir zum Abschluss gerne wissen, wer holt den Titel?
Ich sag die Rhein-Neckar-Löwen.
Okay.
Im Finale gegen Melsungen.
Okay.
Juri Knorr netzt 11-mal.
Ja, ich hatte Interview hat er jetzt gegeben gehabt, fand ich ganz cool, wo er gesagt hat, dass er echt krass findet, wie es Matthias Gitzel schafft, immer wieder als Alleinunterhalter die Berliner zu retten. Hab ich mir gesagt, so, du schaffst das eigentlich auch immer wieder mit den Rhein-Neckar-Löwen? Oder hast du zumindest immer wieder geschafft? Ich gehe mit Melsung. Ich glaube, Melsung rockt das. Also ich glaube, die holen sich den ersten Titel und nehmen dann den Schwung mit und dann schauen wir mal, ob da vielleicht noch ein zweiter bei rumkommt. Aber ich glaube, Melsung, sie haben jetzt, glaube ich, nach dem ersten Mal ein bisschen Blut geleckt. Und ich hatte den Eindruck, okay, die wissen jetzt, was auf sie zukommt. Sie wissen, wie sie mit diesen 2 Spielen innerhalb von 2 Tagen umgehen können. Klar, das Problem bei ihnen ist, sie haben das spätere Spiel. Deswegen muss man mal ein bisschen gucken, wie weit sie gefordert sind, vielleicht ein bisschen Kräfte schonen können. Denn der Kader sah jetzt auch nicht immer so super aus. Es gibt auch schon noch einige Verletzungssorgen. Deswegen könnte das vielleicht ein Nachteil werden. Aber ich glaube, die holen sich das dieses Jahr. Bin ich mir ganz sicher.
Wir werden dazu sprechen.
Genau, wir werden darüber auf jeden Fall drüber reden. Da werdet ihr auf jeden Fall uns hören dazu. Deswegen solltet ihr unbedingt unseren Podcatcher abonnieren, damit ihr es auf jeden Fall immer uns hören könnt, wann die neueste Folge online ist. Wie gesagt, gerne nochmal ein Hinweis auf das Special mit Tobias Heinzmann und Dimitri Ignatow zum zweiten Halbfinale von der zeitlichen gesehen zwischen Melsung und Baling. Und wie gesagt, wir haben jetzt ausführlich drüber gesprochen. Wir sind sehr gespannt drauf. Wir werden uns auf jeden Fall dazu hören. Folgt uns auf jeden Fall auch auf Instagram und auf Facebook und auch Twitter mit dem Handle Anno findet ihr uns dort jeweils. Und dann hören wir uns dann wieder nächste Woche und dann schauen wir mal, wer von uns beiden recht hat oder ob am Ende der Baling dann jubelt und sich nach Europa fahren darf, wenn er als Zweitligist. Das wäre noch das ganz
Gute. Das wär's. Und im Fußball haben wir einen Drittligisten, der international spielt. Ich fasse es nicht.
Sachen, die nur der Sport schreibt, würde ich es mal sagen.
Ja, definitiv. Sehr
schön. Und damit beendigen wir heute die heutige Folge von Anruf an Ball Talk auf Sport 1.